Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhofer.
Servus.
Heute mit dem Musiker Philipp Eisel vom Wolfgangsee.
In den letzten Jahren versuche ich den Heimatbegriff für mich selber wieder ein bisschen neu zu definieren und mich wieder anzunähern, dem Begriff. Aber damals war es ganz klar, ich muss aus dem Salzkammergut weg.
Mit seiner Band The Forum Walters hat er es bis nach L.A. geschafft. Heute ist er Lehrer, philosophiert als William Shakespeare über die großen Dinge des Lebens und stärkt mit Brudi und Bär das Selbstbewusstsein von Kindern.
Ob das jetzt die Bühne des Klassenzimmers für mich ist oder ob die Bühne eine Bühne ist oder da ist der Hasi-Back, wie ihr es vorher gesagt habt, die Herangehensweise ist immer eine ähnliche. Also es geht immer um Ermächtigung von meinem Klientel auf eine Art und Weise, denen auf eine Art und Weise, ich will ihnen nicht eine Stimme geben, sondern ich will ihnen helfen, eine eigene Stimme zu finden.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert. Wir nehmen ja ein bisschen früher auf, als die Folge rauskommt.
Du sollst ja nicht mal alles verraten.
Doch schon, weil es geht um was ganz Spezielles. Vor 2 Tagen ist die Fußball-WM zu Ende gegangen und wir haben uns ja schon mal ein bisschen rausgelehnt und haben getippt, ob Österreich gewinnt oder nicht. Wir haben auch schon getippt, wer Weltmeister wird. Mittlerweile ist es ein bisschen klarer, wer noch dabei ist. Was sagst denn du, wer wird Weltmeister?
Ich sage mal, die FIFA ist korrupt.
Ja, das sage ich auch und ich sage, das merkt man daher, weil wenn Sepp Blatter sie über Korruption aufregt, dann muss wirklich Feier am Dach sein.
Es ist definitiv Feier am Dach.
Das hat man so gedacht. Also wirklich, zuerst gibst dem Typen den Friedenspreis und jetzt das noch. Ja, schräge Geschichte. Aber cool, dass du das ansprichst. Wer wird Weltmeister?
Wenn es nach mir geht, Spanien, damit wir Österreicher ein bisschen stolz sein können, dass wir gegen sie verloren haben.
Also ist es eine leichtere Niederlage, wenn man gegen den Weltmeister verliert, oder?
Du, ehrlich gesagt, seitdem Österreich draußen sind, interessiert mich der ganze Scheiß überhaupt nicht mehr.
Mir ist es auch komplett wurscht. Wirklich, ich habe heute Nacht, habe ich vielleicht eine Stunde nicht einschlafen können, habe ein bisschen geschaut, aber es gefällt mir nicht mehr. Wie schaut es denn bei dir aus, Philipp Eisel, unser heutiger Gast? Musiker, Punkrock, ehemaliger Hip-Hopper, Lehrer und vieles mehr, da reden wir später drüber. Jetzt einmal über die unwichtigste Nebensache des heurigen Sommers, Fußball-WM. Wer wird Weltmeister?
Ich würde sagen Frankreich tatsächlich.
Ja, du auch? Ja. Ja, das sagen eh die meisten, muss man ehrlich sagen.
Aber warum ist das so? Warum glaubst du? Warum nicht Spanien? Weil die Franzosen einfach so schönen Fußball spielen oder warum? Du bist ja Experte.
Ja, ich bin voll Experte. Nein, man muss sagen, also jetzt dürfen wir ein bisschen zurück in der Zeit gehen. Dann wisst ihr, wann wir den Podcast aufgenommen haben. Gestern Nacht haben die Marokkaner ziemlich abgebissen gegen die Franzosen. Da hat man gesehen, warum die Franzosen einen guten Ruf haben, weil sie es können.
Genau. Und die haben die 3 oder zumindest 3 von den 5 besten Stürmer der Welt, meines Erachtens. Also.
Da hast du die Antwort. Aber es wird trotzdem spannend, weil wir haben das jetzt prognostiziert, ob so eintrifft, keine Ahnung.
Ja, vor allem, wir sind einfach dann Gläsern, gell? Also man kann uns das wirklich dann vorwerfen, Jungs, ihr habt überhaupt keine Ahnung, weil Weltmeister ist geworden, ..
Ich weiß genau. Wer dabei ist. Genau, und vor allem, wisst ihr, was spannend ist? Wird Trump das Finalspiel pfeifen? Auch das kann noch passieren.
Wird Trump einlaufen beim Finalspiel? Als Mittelstürmer?
Ich glaube nicht, dass er laufen kann, ganz ehrlich. Lassen wir dieses Thema bitte.
Ich muss das sagen, ich finde es unfassbar lustig, dass er gesagt hat, ihr könnt es mir schon glauben, ich bin ein richtig guter Athlet gewesen. Ich kenne mich sehr gut aus. Sehr gut kenne ich mich aus.
Genau, aber von einer roten Karte habe ich noch nie gehört.
Ja, gut. Wann dann nicht gegen die Amerikaner? Also ich habe mich selten über was so unwichtig war, so aufgeregt wie über das.
Aber wie cool ist Cosmic Justice? Am nächsten Tag ist Amerika ausgeschieden.
Ja, das stimmt.
Super. Hey, komm mal zurück. Wir haben einen tollen Gast. Wir sind, Robert, das muss man auch dazu sagen, kurz vor der 100. Folge. Es kommt was auf uns zu. Wahnsinn. Ein 100er. Haben wir uns nicht gedacht, dass wir das werden. Aber darüber sprechen wir in den nächsten beiden Folgen noch ein bisschen mehr. Heute geht's um Philipp Eisel vom Wolfgangsee aus Strobl. Kommt da. Und er ist der Erste, der sich bei uns gemeldet hat, der es dann wirklich in den Podcast geschafft hat, weil er eine geile Geschichte hat. Und ich muss dazu sagen, wenn jemand sich bei uns bewirbt, dann lesen wir das durch und meistens denke ich mir, okay, das ist reine Werbung. Bei ihm war es überhaupt nicht so. Also seine Geschichte ist einfach wert, erzählt zu werden. Ich habe dann gegengecheckt, habe dann meinen guten Freund oder unseren guten Freund Simon Ladner angerufen und gesagt, ist das eine geile Geschichte? Er hat gesagt, oh ja, das ist eine geile Geschichte. Wenn der Simon das sagt, dann stimmt's, weil der Hund ist sowas von kritisch. Also die Geschichte heute wird wirklich gut. Philipp Eisel, willkommen im Salzkammergut-Podcast.
Vielen lieben Dank, ich freue mich, dass ich da sein darf. Am See, am Podcast.
Wow. Ja, es ist wirklich ein Podcast, wieder mal alle, die es auf YouTube anschauen.
Du bist vom Wolfgangsee, aber hast starke Verbindungen hierher nach Seewalchen, was uns natürlich freut. Die Oma ist von da, oder?
Oma und Opa sind von da, genau. Ja. von Zweiwolchen und ich habe viel von meiner Kindheit da am Attersee verbracht, bin in Vöcklabruck in die HTL gegangen, das heißt, ich bin generell da fast sozialisiert, mehr sozialisiert als am Wolfgangsee.
Kritische Frage, was ist schöner?
das darf man nicht fragen, aber ich bin öfter da. Also ich bin öfter am Attersee.
Was ist der Lieblingsplatzl?
Das Kinderbad eigentlich. Ja. Also, ja, ja.
Das wird den Bürgermeister freuen, unseren guten Freund, den Geri Ecker, sein Projekt. Wirklich ein geiler Platz, gell?
Emilie Flöggebad, oder? Heißt es jetzt, oder?
Emilie Flöggebad.
Steg.
Nein, es heißt Platz.
Platz!
Und das Lustige, aber ich muss das auch wieder erzählen. Ich hab dir gesagt, hey, coole Geschichte, der Geri macht eine Emilia Flöge Statue und ich hab gemeint, er ist Bürgermeister. Und du hast geschrieben, was, die macht das selber?
Er gibt hoffentlich einen Künstler in Auftrag, aber ich habe kurz gedacht, er macht selber, ich traue es ihm zu.
Ja, ich traue ihm alles zu, er ist ein super Kerl und guter Freund. Philipp, 20 Jahre stehst du auf der Bühne, so hast du uns geschrieben, du bist seit 20 Jahren auf der Bühne, wir haben es angesprochen, du warst mit deiner Band The Forum Walters, zuerst Punkrocker, da warst du Sänger und Gitarrist, dann hast du umgeschwenkt zum Hip-Hop? Also da bin ich auch sehr gespannt, wie diese Geschichte funktioniert. Bin ja selber Punkrocker, also ich habe Hip-Hop geschätzt, aber den Umstieg, den hätte ich niemals geschafft. Du machst Brudi und Bär, ein Projekt, ein Musikprojekt für Kinder und vieles, vieles mehr. Aber die erste Frage ist immer, wer bist du eigentlich, wenn du nicht auf der Bühne stehst? Wie würdest du dich selber beschreiben?
Wahrscheinlich als einen Getriebenen. Mhm. Also ich muss eigentlich immer irgendwas machen. Deswegen auch diese vielen Projekte. Mhm. Und immer so mit der, also es muss immer am Horizont was geben, auf das ich hinarbeite. So würde ich das, glaube ich, ein empathisch getriebener, würde ich sagen.
Glaubst du, muss man sich immer wieder neu erfinden, damit das Leben spannend bleibt?
Auf eine gewisse Art und Weise sicher. Also Stillstand ist für mich auf eine gewisse Art und Weise auch tot. Also ich finde, wenn man was gefunden hat, so eine Nische, in der man sich wohlfühlt, dann kann man da natürlich bleiben. Aber ich finde auch, egal in welcher Branche man tätig ist, man sollte jetzt eigentlich nie aufhören, dass man wächst, dass man menschlich wächst, emotional wächst und halt auch wissenstechnisch wächst.
Pass auf, in deinem Leben war so viel los, ich habe mir einen Intro-Text heute zum Vorlesen, habe ich mir geschrieben, weil ich finde, wir sollten dir am Anfang wirklich vorstellen. Unser heutiger Gast steht seit 20 Jahren auf der Bühne und hat in dieser Zeit 4 völlig unterschiedliche musikalische Leben geführt. Du besserst mir aus, aber erst am Schluss, wenn was nicht passt.
Na, schrei dazwischen. Ja.
Du, er ist selber Lehrer, das mag man nicht. Er hat als Teenager in Strobl am Wolfgangsee angefangen, wurde Sänger und Gitarrist der österreichischen Punkrock-Band The Forum Walters. Das erste Album habt ihr in Los Angeles produziert. Du bist dann 2017 in den Hip-Hop umgestiegen und würdest vom Falter zum höflichen Punk-Rapper porträtiert. Finde ich ziemlich eine lustige Bezeichnung. Er unterrichtet an einer Schule Deutsch, Englisch und Sport und ist Experte für Sprachlernen durch Musik. Und wenn er nicht rappt oder Mundart-Pop macht, dann singt er unter den Namen Brudi und Bär im Esterhazy-Park mit 2- bis 6-Jährigen über Selbstliebe und Vielfalt. Wir treffen dich hier am Attersee. Schön, dass du bei uns bist. Wie geht's da mit dieser Beschreibung?
Ja, ist eh ganz gut auf den Punkt getroffen eigentlich. Hast gut gemacht, gut recherchiert.
Ja, aber Herr Magister, Sie sind ja bald Doktor wahrscheinlich, oder?
Naja, jetzt warten wir mal. Und das mit Magister, das ist so eine österreichische Krankheit mit den Titeln. Also brauche ich nicht unbedingt.
Aber das kommt aus dem Salzkammer, gut, weißt du, oder?
Habe ich nicht gewusst,
ja. Ne? Vom Kaiser natürlich. Und also, alle, die herkommen sind, waren natürlich, wollten Titel haben.
Ah, okay. Ja, mein Opa war in einer größeren Fabrik da in der Gegend.
Hat, der
war
der Vorstand. Nennen die Lenzinger AG.
Okay, ja, gut, in der Lenzinger. Ja, genau, in der Lenzinger AG war.
Es gibt nämlich nur die eine.
War im Vorstand und dann hat sich meine Oma hat sich schon auch nicht lumpen lassen und Frau Direktor nennen lassen. Ja, ja.
Mann, wie geil.
Das ist lustig. Sowas liebe ich schon, wenn man früher Frau Doktor gesagt hat, ja, beim Fleischhauer Nagel. Zum Beispiel, das kann ich mich nur erinnern aus meiner Kindheit. Ja. Gibt's noch. Oder Frau Bürgermeister. Glaube ich, würde man jetzt nicht mehr sagen, oder?
Oh, sag das nicht, das gibt's noch immer.
Glaubst du?
Ich glaub's, ja.
Ja.
Und ich glaube vor allem auch, dass viele darauf Wert legen. Das ist ja das Orge eigentlich.
Ich muss mal nachdenken, wie man mich bezeichnen könnte. Als Mann von der Babsi. Ja. Genau. 20 Jahre Bühne, das finde ich eine wahnsinnige Zahl. Kannst du dich an die erste Bühne erinnern, auf der du gestanden bist?
An die kann ich mich tatsächlich erinnern, das cool. War im Schuko, damals in Vöcklabruck, da haben wir, ich weiß, dass ich da einen langen Nachmittag in der HTL gehabt habe und wir haben dann direkt, das war so ein Jugendzentrum, neben Meier, Bäckerei Meier, war das damals.
Schuko?
Schuko,
war das kenne ich gar nicht.
So wie der Schuko-Stecker.
So, genau, ja, genau. Das gibt's auch nicht mehr. Das hat's okay. Nur, das hat der Heidinger Wolfi, glaube ich, heißt der eine Attersee-Größe, der hat das damals geleitet und hat uns da spielen lassen. Da war auch noch ein FIFA-Turnier davor. Und dann haben wir da unsere. Also, die PlayStation spielen, okay, genau. Okay. Und da waren halt ein paar Leute da und wir haben unsere Verstärker da hingestellt, haben keine Ahnung von irgendwas gehabt. Das war, ich habe das als Video noch, das Ganze. Okay. Ab und zu zum Humblen schaue ich mir das an. So, um den Weg
lang auch. Bis kommen, Bub, lang bis kommen, weit bis kommen.
Ja, und seitdem habe ich schon über 500 Konzerte gespielt und ist schon Zeit vergangen, ja.
Aber gehen wir zurück nach Strobl am Wolfgangsee. Wie bist du dort aufgewachsen? Wie war das aufwachsen? Und vor allem, wenn du ein bisschen denkst, was ist so die musikalische Prägung von dort? Weil irgendwie kippt man ja mal rein in das Musikmachen.
Die musikalische Prägung hat bei mir stattgefunden eher in der Steindorfer Straße in Seewolchen, weil mein Cousin mir eine CD gebrannt hat von Fat Records, Survival of the Fattest hat das damals geheißen. Mhm. Und die CD habe ich dann die ganze Zeit gehört. Also die habe ich wirklich durchgehend gehört und da war auch California Dreaming Cover oben und da waren ein paar von Wieso Quadrat im Kreis und so. Also da waren ein paar Lieder drauf, die mich sehr geprägt haben und da habe ich da die ersten Anknüpfpunkte gehabt. Dann hat mein zugeheirateter Cousin bei Warner Brothers in Burbank gearbeitet und der hat zu der Zeit Rancid und Green Day und die Distillers und so, Less Than Jake, also so legendäre Punk-Bands auch gehabt und hat mir da immer wieder ein Album zukommen lassen und so hat das irgendwie angefangen. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit einem ganz guten Freund, mit dem Ladner Andi, Bruder von Ladner Simon, auch Podcast-Gast, dass wir da in der Mittagspause öfter bei ihm dann im Haus gesessen sind und haben No One Lives Forever gezockt und haben uns Punk-Musik angehört und CDs für andere Leute brannt für 50 Schilling.
Also das Business war damals schon groß. Ich hab ein super Zitat gefunden von dir. Du hast dem Falter vom Fremdsein-Gefühl erzählt, wie du durch den Ort spaziert bist in Strobl am Sonntagvormittag. Ich habe so interpretiert, du kommst vom Fortgehen heim und alle anderen gingen in die Kirchen. Was war das für ein Gefühl damals? Warst du immer anders? Hast du das Gefühl gehabt, du musst sowieso weg dort?
Ja, das trifft es eigentlich schon ganz genau auf den Punkt. Also das war tatsächlich auch mit dem Andi damals, der übrigens auch, darf ich kurz den seinen Betrieb name droppen?
Selbstverständlich.
Der hat Holz und Werkstatt, der macht aus Holzstücke, die nicht perfekt sind, echt tolle Vasen und tolle Sachen. Mhm. Also der ist ein super Betrieb und super Typer. Und damals haben wir uns generell schon ein bisschen abgespalten von so dem Mainstream oder es hat da immer so Gruppierungen gegeben, auch die im Skatepark in St. Wolfgang, die Hip-Hopper hat es gegeben und die Punks hat es gegeben. Und du hast dich für was entscheiden müssen, da hat es kein das oder das und das gegeben, sondern nur das eine halt.
Man, das Leben ist hart.
Ja, das waren schon wichtige Entscheidungen. Wir haben uns dann für Punk entschieden und haben uns schon immer ein bisschen vom Heimatbegriff ein bisschen distanziert und haben schon versucht, irgendwie unser eigenes Ding zu machen. Und in den letzten Jahren versuche ich den Heimatbegriff für mich selber wieder ein bisschen neu zu definieren und mich wieder anzunähern dem Begriff. Aber damals war es ganz klar, ich muss aus dem Salzkammergut weg.
Aber jetzt haben wir fast 100 Menschen getroffen aus dem Salzkammergut. Und das, was du so sagst, das ist ja ein Klischee des Salzkammerguts, dass man funktionieren muss, dass man eher zur Blasmusik geht und nicht in die Punkrock-Band und so weiter. Aber wir haben 100 Leute getroffen und es gibt noch so viel mehr, die alle für sich einen alternativen Lebensweg gefunden haben, an der wirklich außerhalb des Tellerrands funktioniert. Glaubst du, dass vielleicht das Salzkammergut, weil es so ist im Klischee, vielleicht besonders cool ist dafür, dass man eben einen Nährboden findet und was Neues aus seinem Leben kreiert?
Das kann ich mir gut vorstellen eigentlich. Also wenn man in einem restriktiven Umfeld groß wird, wo es so ganz klare Regeln, ganz klare Traditionen und Sollbeschreibungen gibt, dann glaube ich, ist das gleichzeitig ein Nährboden für alternative Lebensweisen. Mhm. Also da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Mhm.
Philipp, du bist Lehrer, das heißt, und du machst Musik für Kinder, zwar für sehr junge Kinder, aber trotzdem, ich glaube, du hast einen Blick auf die Jugendkultur von heute. Gibt es diese Jugendkulturen, die wir damals gehabt haben, wie du gesagt hast, die Skater, die Punks, dann, das hat alles gegeben. Grunge war bei mir groß und so weiter. Gibt es das heute noch?
Jetzt gerade habe ich das Gefühl, kommen die Emos wieder ein bisschen. Also man sieht wieder ein bisschen mehr die Goths und so ein bisschen schwarz. Okay. Aber grundsätzlich, ich habe das Gespräch gerade vor kurzem mal geführt, aber es ist gerade ja auch um die Zeit des G8, der G8-Gipfel in Genua ist, die jährt sich zum 25. Mal und da ist ja die Polizei extrem brutal gegen Demonstrierende vorgegangen. Und da hat es im Zuge dessen, da gibt es in der Goldschlagstraße jetzt so ein kurdisches autonomes Zentrum, hat es ein Treffen gegeben, wo auch Zeitzeugen geredet haben, die darüber gesprochen haben, dass die damals sehr, sehr viele Vorbilder gehabt haben, revolutionäre Vorbilder, und dass das jetzt in der jetzigen Zeit erst wieder passiert, aber dass es eine Zeit gegeben hat, wo man wenig Vorbilder in dieser Hinsicht gehabt hat. Mhm. Vielleicht auch, weil es uns gesellschaftlich so gut gegangen ist, weil wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben, die das vielleicht gar nicht braucht dann, dass man sich an irgendwelche alternativen Köpfe, Menschen orientiert. Und jetzt kommt es aber wieder. Also unsere Eltern sind, glaube ich, alle so groß geworden mit der Gewissheit, es wird mal unsere Kinder besser gehen. Also so, wenn wir jetzt das Geld auf Zeiten da, dann können wir ein Haus kaufen und so weiter und so fort. Das gibt es ja jetzt viel weniger. Weil
plötzlich wieder immer.
Ja, genau. Und so ein bisschen verzweifeltere Situationen, glaube ich, verlangen das auch wieder, dass man sich mehr solidarisiert, dass man sich alternative Vorbilder sucht und dann an denen orientiert auch.
Ich habe einmal mit einem Radio-Musikchef, Programmchef gesprochen, aus deiner Welt, Robert, aber es war von einem anderen Sender, und der hat gesagt, das letzte Jahrzehnt, jetzt nicht jetzt noch, aber wir haben jetzt einmal 10 Jahre hinter uns gehabt, wo es so leicht war wie noch nie, Radio inhaltlich zu machen, weil die Musik, die Jugendliche hören, dieselbe Musik ist, die der Mainstream bezeichnet. Und das war halt in unserem Aufwachsen überhaupt nicht so. Und ich hoffe, dass es jetzt wieder weggeht von dem. Aber das ist das, was du sagst, kann man auch musikalisch sehen, ja?
Definitiv. Also in Atlanta hat es so die Trap-Musikbewegung gegeben. Also die ist da so ein bisschen groß geworden zum Beispiel. Oder in Memphis auch, aber Atlanta und Memphis. Und da die sind dann auch dafür bekannt worden, dass die teilweise 12, 13 Mixtapes im Jahr ausgebracht haben. Das heißt, 150 Lieder im Jahr, die alle eigentlich, also die gehen ins Studio und machen ein Lied und nächstes, also so ja, fabrikmäßig auszuschießen. Und dass da dann, da gibt es dann halt auch einen Qualitätsverlust einfach. Und dann haben jetzt die Charts, glaube ich, meines Erachtens ganz lang so funktioniert, dass die alle nach demselben Rezept gemacht worden sind, die Lieder. Ich kann mich erinnern, da habe ich noch in der Lenzing auf der Schicht gearbeitet, im Zollstofflabor. Shoutout.
Ich halte es nicht aus, wie viele Parallelen wir haben beim Kaufi.
Beim Kaufi?
Ja,
okay.
Ja, ja.
Geil. Ja, genau, beim Kaufi. Ja.
Schöne Grüße. Den gibt es immer noch, habe ich vor kurzem gehört. Ja.
Nice. Ja. Lustig. Ja. Auf jeden Fall, da war ich mal eine Zeit lang der längst dienende Praktikant. Auf jeden Fall, dort zu der Zeit war dann mal so Dubstep ein bisschen moderner, und auf einmal hast du gemerkt, wie in die Ö3-Lieder dann immer so Dubstep-Breaks auch drinnen waren und so. Also man merkt, dass das halt aufgegriffen wird, und es ist alles irgendwie ein Gatsch jetzt, ein Mainstream-Gatsch mit Autotune. Generell wird dann halt auch noch viel glatt gebügelt, und ich glaube, also ich vermute, dass das jetzt, dass da jetzt auch Gegenbewegungen entstehen, wo es wieder mehr auf dreckig an vielleicht imperfekten Sound geht. Und auf das hoffen die tatsächlich auch.
Ich hoffe auch. Ich muss kurz was zwischenfragen, weil es mir wirklich unter die Nägel brennt, weil irgendwie passt es nicht mit dem Punk, Rock, Hip-Hop und dann Lehrer. Wie hast du dich dazu entschieden?
Das kann man so argumentieren, man kann es aber auch dagegen argumentieren. Also bei Punk war zum Beispiel The Clash war eine Band, die mich maßgeblich geprägt hat, wo es darum gegangen ist, so schon um Solidarität mit Unterdrückten, und das hat man im Hip-Hop ja mit Public Enemy und De La Soul und so Acts auch. Also ich bin, glaube ich, in beide Richtungen inspiriert von sehr sozialkritischen Bewegungen, und ich sehe das tatsächlich, ob das jetzt die Bühne, das Klassenzimmer für mich ist oder ob die Bühne eine Bühne ist oder da ist der Hasebach, wie ihr es vorher gesagt habt, die Herangehensweise ist immer eine ähnliche. Also es geht mal um Ermächtigung von meinem Klientel auf eine Art und Weise, denen auf eine Art und Weise, ich will ihnen nicht eine Stimme geben, sondern ich will ihnen helfen, eine eigene Stimme zu finden. Da hat es in Antonio Gramsci, also einen Anarchisten in Italien gegeben, der lange im Gefängnis war für seine Einstellungen. Der hat so von den Subalternen gesprochen, als eine Gruppe von Menschen, marginalisierte Minderheiten im Endeffekt, die keine Stimme haben, also dass man entweder für oder über sie spricht, aber sie selber haben nicht die Möglichkeit zu sprechen. Und der Zizek, dieser slowenische Philosoph, ich weiß nicht, der, glaube ich, immer so spricht ein bisschen.
Genau.
Der hat das auch aufgegriffen und die haben eigentlich beide darauf plädiert, dass man denen die Strukturen schaffen müssen, um sich selbst zu artikulieren. Und in dieser Art und Weise, also in dieser Tradition sehe ich mich auch, dass ich quasi, wenn es jetzt um Konsens geht oder wenn es um Gleichberechtigung geht, dass man einfach Leute, die diese Stimme vielleicht noch nicht gefunden haben, dass man ihnen hilft, die Stimme zu finden für sich.
Guter Ansatz. Für mich ist es auch so, für mich ist der Punkrock und meine Punkrock-Vergangenheit ist für mich eigentlich die wichtigste Prägung meines Lebens gewesen. Und zwar nicht eben als Widerspruch zu einem halbwegs erfolgreichen Leben, sondern eher als Empowerment von einer Art und Weise zu denken, dass man eben über den Tellerrand rausschauen kann. Und ich war jetzt da mit Simon heute, werden wir sehr oft offensichtlich zitieren und erwähnen. Ich war in Berlin mit ihm bei einem der besten Industriedesigner, die es gerade gibt, für meinen zweiten Podcast, den ich mit ihm mache. Und der hat auch gesagt, der Punkrock hat ihn ermächtigt, erst dazu, außerhalb der Norm zu denken und diese ganzen Entwürfe zu machen, für die er erfolgreich und berühmt worden ist. Also es ist eben für mich überhaupt kein Widerspruch, aus dieser Ecke zu kommen.
Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Ich glaube persönlich, vor allem wenn man so ein bisschen alternative Denkweise hat, wie ihr es jetzt gesagt habt, dass eure Gäste das oft haben, glaube ich, sucht man sich so eine Nischen dann auch, wo man sich dann heimisch fühlen kann. Ich weiß, dass ich mich persönlich eben nie, also schon heimisch, aber immer als Außenseiter in dieser Salzkammergut-Welt gesehen habe. Und dann erst einmal, wie ich in Wien angekommen bin, dann erst realisiert habe, dass ich als weißer Mann, als heterosexueller weißer Mann einfach so viel Freiheiten genieße, die halt andere Leute überhaupt nicht genießen. Und so hat sich das auch für mich dann auch entwickelt, eben zu versuchen, andere zu ermächtigen, die diese Möglichkeiten nicht haben oder dieses Privileg nicht haben.
Du hast vorher gesagt, du näherst dich deiner Heimat oder diesem Heimatbegriff wieder an. Was ist einer der Punkte, worauf du stolz bist hier im Salzkammergut?
Wir haben es vorher, vor dem Interview schon mal kurz angesprochen, so, dass es jetzt, glaube ich, auch einen Solidaritätsgedanken gibt und dass schon Leute so um die 30 und vielleicht ein bisschen drüber, dass die versuchen, sich gegenseitig zu pushen und zu helfen. Also das ist schon schön. Und generell, also gewisse Traditionen, die ich früher wirklich abgelehnt habe, also wie zum Beispiel das Schuhplatteln oder auch so Tracht tragen oder sowas, das war für mich immer ganz fremd, weil ich es mit eher tatsächlich sehr rechte Bewegungen verbunden habe, weil die das halt auch immer so einvernommen haben. Und das, ich habe jetzt erst in den letzten Jahren realisiert, wie viel Teil das von mir ist eigentlich, wer ich bin als Person. Und habe zum Beispiel letztes Jahr eine Klasse maturiert und habe dann noch bei der Matura-Feier die Lederhosen angezogen. Ja. Also
aber nicht als Verkleidung, oder?
Nicht als Verkleidung, ja. Sondern das war mir irgendwie klar, das, darüber habe ich lange nachgedacht, dass ich die eigentlich anziehen muss. Dass so, da habe ich Kinder mit Wurzeln in Nigeria oder in Kurdistan oder was weiß ich, die halt auch eher die Art von Gewand dann angezogen haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn die das machen, ich muss schon sagen, wer ich bin in meinem Innersten durch eine Lederhosen.
Aber beschäftigt muss die schon lang haben, dieses Thema, weil ich habe zum Beispiel da stehen, 2012 ist Lederhosen-Punk herausgekommen von dir.
Ja, genau. Also das ist generell was mich schon lang beschäftigt. Also in diesem Lederhosen-Punk-Lied geht's, und das Album hat also geheißen, aber da geht's genau darum. Also diese in einer Gegend groß zu werden, die einen, in der man sich nicht so ganz verstanden fühlt, also man könnte argumentieren, dass das die schönste Gegend der Welt ist, wenn man mal ein bisschen herumgekommen ist oder wenn wir uns da jetzt umschauen, spricht nicht viel dagegen, ehrlich gesagt. Aber dann gleichzeitig eben oft mit Engstirnigkeit konfrontiert sei, eben mit so sehr strikten Vorgaben, wie ein Leben zu funktionieren hat. Und ich habe weggemessen, um zu realisieren, dass man sich auch einfach da dagegen wehren kann und dass man trotzdem von da sein kann und was ganz was anderes repräsentiert und trotzdem Teil von da ist. Und wenn alle weggegangen, die anders denken, war es ja schade.
Ja, bleibt nicht viel über.
Ja, genau.
Bitte bleibt's da für uns, wenn wir zu Besuch kommen.
Ja, aber wie cool
ist die Entwicklung eigentlich? Es gibt ja genug Gegenbeispiele mittlerweile.
Ja, das definitiv. Also ein Typ, den ihr schon interviewt habt, der Michael Schumer ist so ein Beispiel, der mit dem Bockmas Festival oder mit Superman, da viel gemacht hat. In Vöcklabruck das OKH, wo auch so viel Heimgekehrte einfach einen super Ort für Kultur geschaffen haben und so. Also es gibt da die Vöcklabrucker Gegend, der Bezirk Vöcklabruck ist, finde ich, generell sehr viel dafür bekannt. War damals schon mit den Psychobillies, war so ein Dreh- und Angelpunkt für Subkultur vor 20, 25 Jahren und ist immer noch, finde ich, und das ist richtig schön.
Ihr seid mit 20 mit der Forum Walters in Los Angeles in einem Tonstudio gestanden und habt das erste Album aufgenommen. Hast du richtig groß gedacht damals und richtig groß geträumt?
Ja, definitiv. Also bei uns war generell, ich habe in der HTL haben wir gesagt, hey, wir machen eine Band. Und dann haben wir gesagt, ja, cool. Wer spielt was? Und dann haben wir das ein bisschen ausgelost, tatsächlich. Und haben gesagt, ja, einen Namen brauchen wir. Und dann ist ein Typ mit einem Snowboard-Forum-Bulli da gesessen und neben ihm der Walter. Und dann haben wir gesagt, ja, was, wir nennen uns der Forum Walters. Und dann bin ich am...
Das kann doch nicht wahr sein.
Ziemlich simpel.
Ja, sehr simpel. Shoutout Walter Kronberger aus Gmunden. Jedenfalls haben wir dann noch das ausgelost und ich weiß noch, dass ich heimgegangen bin. Ich habe mir dann so Aufbügel-Dings gekauft und Leiberl gekauft und habe auch im Paint das erste Forum Walter designt und habe für alle Leute, die mitgemacht haben, ein Leiberl gemacht. So, das war irgendwie klar, passt, jetzt machen wir das. Und so sind wir dann eigentlich von da weg vorangegangen, gestolpert, sagen wir so, vorangestolpert. Mhm. Und auch diesbezüglich. Wir haben in dem Studio in L.A., das war von einer Band, die ich sehr, sehr geschätzt habe. Und dann haben wir einfach gesagt, passt, machen wir das.
Was war das?
Die heißt Time Again, eine ganz kleine kalifornische Band. Mhm. Und dann waren wir dort und haben eigentlich auch man sollte nicht sein erstes Album in Los Angeles aufnehmen, weil man keine Ahnung von tut noch bloß noch im Endeffekt.
Aber ist ein Learning.
Ja, Learning by Doing.
Die Jungs kommen am Flughafen an
mit dem Gitarrenkoffer groß und dann kommen sie ins Studio und die sagen, hey, macht euch bereit und ihr sagt was.
Ja, genau. So. Nehmen wir mal mit Klick auf und wir haben gesagt, Klick? Metronom, was?
Das müssen wir nämlich üben.
Ja, genau. Also es hat genau gepasst. Also ich würde nichts anders machen, als wir es gemacht haben, aber es war sehr oft, wir haben dann dieses Album aufgenommen und dann haben wir gesagt, ja, passt, aber dann müssen wir jetzt an der Westküste nächstes Jahr halt eine Tour machen. Und dann habe ich gesagt, ja, passt, schreibe ich mal 2000 E-Mails und dann haben wir eine Westküstentour gemacht und dann im Jahr drauf haben wir in 26 Staaten in den USA gespielt. Wow. Und also haben wir, glaube ich, 64 Konzerte in 60 Tagen gespielt in einem Sommer. Weiß ich noch, da haben wir das letzte Konzert in Sacramento in Kalifornien gespielt, sind zum Flughafen, sind nach München geflogen und haben am selben Tag noch im Vorsaal in Dässelbrunn gespielt. Und das haben wir organisiert, das Konzert. Also wir sind da hingekommen, haben alles aufgestellt. Das war echt, hätte auch schief gehen können, sagen wir so.
Aber ist es einmal eine Zeit lang wirklich geflogen, das Projekt?
Es hat echt gut funktioniert. Diese Touren, die wir dann gemacht haben, das war so eine kostendeckende Geschichte dann. Nein. Aber das wollten wir erreichen. Und dann tatsächlich, wie wir nach 10 Jahren, wie wir dann schon klar war, dass wir es jetzt dann eigentlich lassen werden, weil die Hälfte der Band einfach Prioritäten anders gesetzt hat, was man nach über 300 Konzerte auch versteckt hat, dass die gesagt haben, so, hey, wir können nicht jeden Urlaub, den wir haben, für eine Tour in England oder was brauchen. Und da sind dann die Gagen tatsächlich so gewesen, dass wir gesagt haben, okay, das war jetzt, da war wahrscheinlich mehr gegangen.
Wirklich war?
Ja. Hättest du weitergemacht damals?
Ja. Wir waren zu zweit, die gesagt haben, passt, wenn wir weitermachen, dann müssen wir das jetzt dann nochmal professionalisieren und nochmal ein Stück draufsetzen, aber das war dann irgendwie klar, das kannst du nicht machen, wenn dann nicht alle an einen Strang ziehen. Genau.
Film Shakespeare. So ist es weitergegangen. Eigentlich für mich ein Kontrast. Zuerst Punkrock und dann Hip-Hop. Wie ist das gekommen?
das ist dann in dem im Zuge dessen, dass diese Band zu Ende gegangen ist und da war, also wir haben da, das war noch vor WhatsApp-Benutzung und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben immer eigentlich E-Mail-Verkehr, so Entscheidungen getroffen und es ist dann einfach immer zacher geworden. Wir haben zuerst, wenn ich was einen Vorschlag gemacht habe, ist gleich am gleichen Tag noch was zurückgekommen und dann kann man den, das Feier für eine Idee gleich am Brenner halten. Und irgendwann ist es dann halt nicht mehr gegangen, weil die Leute halt ihre Prioritäten geändert haben.
Wird denn schlecht, wenn wir ein bisschen schaukeln?
Gar nicht, ich habe nur Angst um die Kamera. Oder so.
Ich glaube, sie steht gut.
Okay.
Beim Zuschauen auf YouTube wird einem nur schlecht.
Ich bin wirklich schon gespannt auf das Video.
Aber es darf gleich vorbei sein. Ja, Berufsschiff ist vorbeigefahren, wir können es nicht ändern.
Ja. Jedenfalls hat sich das dann immer länger gezogen und dann sind halt Ideen halt wieder erloschen quasi oder ist die Motivation, was durchzuführen, wieder erloschen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich möchte was suchen, wo ich als einziger Entscheidungsträger quasi Sachen mache. Da kann ich dann niemandem anderen was vorwerfen muss, niemand anderen grantig oder besser sein, dass das jetzt nicht funktioniert hat. Dann hat sie irgendwie Hip-Hop angeboten. Also Akustikgitarre habe ich weiterhin gespielt, aber ich wollte einfach ein bisschen einen Wechsel machen auch. Und dadurch ist viel im Shakespeare entstanden.
Und Sprache ist dir wichtig im Leben?
Definitiv. Also ich habe schon in der Hauptschule habe ich schon Tagebuch geschrieben, Gedichte geschrieben und so Top 5 Verliebtenliste und so gemacht auch. Habe ich gerade vor kurzem wieder gefunden.
Aber ja. Hast du immer eine Top 5 Verliebtenliste gleichzeitig gehabt?
Ja.
Wo? Du warst in der
Wir sind gerade sprachlos. Wir sind gerade sprachlos.
Ich kann mich erinnern, wirklich. Ich war in Vöcklabruck in der Schule. Wo waren die hübschesten Mädels früher? Eher in der Hack.
Ja, tatsächlich, ja.
Tatsache.
Das stimmt. Aber da haben wir die Listen dann auf die Mappen geführt. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es den Film High Fidelity oder von Nick Hornby, genau. Da gibt es einmal diese Top 5 und von dem inspiriert haben wir dann nachher sehr viele Listen gemacht. Nicht nur verliebten Listen, sondern halt verschiedenste. Jedenfalls habe ich in der Hauptschule eben schon viel geschrieben und habe dann. Es war irgendwie für uns klar, dass wir, wenn wir eine Punkband machen, dass wir das auf Englisch machen. Alle unsere Vorbilder waren englische und amerikanische Bands. Und dann, dieser Wechsel hat mir dann einmal erstmalig erlaubt, halt zu sagen, okay, vielleicht ergibt es Sinn, wenn ich mal auf Standarddeutsch quasi meine Texte verfasse. Und das hat gleich gut funktioniert. Und jetzt habe ich dann ein Projekt dann nur mal weitergehend, das ich tatsächlich das erste Mal in Mundart gemacht habe. Und das ist auch für mich eine Eröffnung eines Horizonts und wieder ein bisschen so ein Zurückfinden zur Heimat auch.
Auf die Standarddeutsch habe ich noch nie gehört. Ist das ein regulärer Begriff?
Ja.
Würde ich schon sagen. Wir sagen immer noch Hochdeutsch.
Hochdeutsch?
Hochdeutsch, okay, darf man eher sagen. Österreichisches Deutsch. Also ich habe, wenn ich mal Standarddeutsch in Berlin oder so gesprochen habe, dann haben sie gesagt, das klingt trotzdem nur wie bei den Bauern.
Ja, das stimmt.
Bauern. So gemein eigentlich, gell?
Ja, furchtbar.
In einen Streit gehen. Eigentlich nicht für sie schon. Also das war schon eine herabwürdigende Aussage. Aber mei,
passt da. Gibt es irgendeine Line, auf die du besonders stolz bist?
Aus deinen Liedern, aus allen deinen Liedern?
Ja.
Ja, sag.
Es gibt ein Lied, das heißt Einsam und das wird vielleicht jetzt ein paar Leute politisch auf den Schlips treten, aber das, die Line ist, fick die Neos, fick die Neoliberalen, sie sehen Menschen nur als Zahlen, als Kapitalertrag, soziale Themen bei den Wahlen und dann später fleißig sparen bei den Menschen, die es brauchen, nicht bei denen, die es schon haben. Sorry.
Robert. Was heißt sorry? Das ist lustig, dass der Kampfansage die Line ist, auf die du am meisten stolz bist. Das ist Punk-Attitude eigentlich, oder?
Schon, wahrscheinlich schon. Ja.
Absolut.
Und Deutsch und Englisch sind ja die Fächer, die du auch unterrichtest, oder? Sport auch noch?
Genau. Sport aber erst seit heuer, weil ich mit einem Sportstudium vor 2 Jahren angefangen habe. Mhm. Genau.
Und wo willst du jetzt das Doktorat machen?
Doktorat in Deutsch als Fremdsprache, Zweitsprache mit, aber interdisziplinär mit, wie man quasi gesellschaftlichen Zusammenhalt schaffen kann mit Musik und also mit musikalischen Themen und mit verschiedenen Sportaktivitäten, die so Gruppenzusammenhalt schaffen.
Irgendwie ist die Leidenschaft zum Werkzeug geworden, weil wenn du die Sprache so studierst, dann ist es Werkzeug, oder?
Definitiv, ja. Mein Werkzeug, genau.
Sehr cool. Was können Kinder über Sprache bzw. von Sprache lernen, wenn sie rappen statt konjugieren?
Also erstens, man muss auch beim Rappen konjugieren, ja, idealerweise.
Ja. Okay, stimmt.
Nur Sprach hat an und für sich, also tragt so viel Bedeutung mit sich, wenn man mit Metaphern arbeitet, wenn man versucht, eben Bilder zu zeichnen mit Sprache. Also das ist vor allem für Kinder, die vielleicht aus schwierigen Verhältnissen kommen, echt ein Werkzeug, um sich gesehen und gehört zu fühlen. Das finde ich extrem wichtig. Ich kann da ein Beispiel nehmen, da gibt es einen Berliner Rapper, der heißt Apsilon, und der hat ein Lied gemacht, das heißt Baba, wo er über seinen Papa singt, der türkischer Einwanderer war, und er singt so über den Struggle, dass der Papa halt ganz viele Sachen hat machen müssen und nie Zeit gehabt hat, seine Gefühle zu äußern und seine Gefühle zu zeigen. Und das Lied ist für mich zum Beispiel, was den kulturreflexiven, früher hat man interkulturell gesagt, jetzt sagt man kulturreflexiv, was diesen kulturreflexiven Ansatz betrifft, das nimmt schon so viel mit, weil ich ganz viele Kinder unterrichte, wo die Eltern keine Zeit für sie haben, weil sie zwei Hocken hackeln müssen und die halt einfach, also schon nur das Baba, bei uns, in unserer Sprache sagt man auch Baba zu Papa und so. Mhm. Also schon nur diese, wenn du da so einen Anknüpfpunkt hast, dann erreichst du Leute für, genau, und Legitimität auch auf eine Art und Weise. Und eben leider Stimme geben funktioniert einmal nur auf die Art und Weise, dass man sagt, ich sieg die, ich sieg euch, ich sieg, was es durchmacht. Ich bin ein Getriebener und ich mache ganz viele Sachen, aber diese Hustle-Culture, die so jetzt in den letzten Jahren so gepriesen worden ist, du kannst alles schaffen, wenn du nur stark dran arbeitest, das ist halt einfach unrealistisch in gewissen sozialen Kreisen, weil die Eltern, du kannst mir nicht erzählen, dass irgendein CEO mehr hackelt als die Mama, die drei Jobs hackelt, dass ihre Kinder erhält, so, und die wird nie reich sein. So, also dass man einer auch eine Legitimität gibt und sagt, so, egal in welcher sozialen Schicht du dich befindest, egal in was für ein Umfeld du dich befindest, du bist wertvoll und du kehrst kehrt.
Absolut wichtige Aussage. Das führt uns zu Brudi und Bär, ein tolles Projekt, das du auch gestartet hast.
Ich und mein Buddy Oliver Cortez, also mit der DJ, mit dem ich auch bei William Shakespeare zusammenarbeite, und da haben wir eigentlich auch als Idee gehabt zuerst, also sein Bub, der ist jetzt, es wird jetzt 7, der wollte immer ein Feuerwehrlied hören. Und es hat kein Feuerwehrlied gegeben. Und dann hat der Olli mal zu mir gesagt, hey, mach mal Feuerwehrlied. Und dann haben wir eins gemacht. Ja, genau. Haben wir für ihn eins gemacht quasi. Und so ist das Ganze dann entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen eben auch durch das, dass ich diesen sprachlichen Hintergrund habe und er extrem guter Produzent ist, der für ganz, ganz viele tolle Acts auch schon produziert hat. Zum Beispiel für den David Alaba, seine Schwester, Rosemary Alaba, unter anderem. Oder super, halt, ja, genau. Und aber ganz viel tolle Acts halt, haben wir halt dann irgendwie relativ schnell so einen Konsens gefunden, in was wir machen wollen und so drüber geredet. Er als frischer Papa damals noch hat ganz viele Themen gewusst, wo er gehört hat, okay, die sind wichtig, über Gefühle kommunizieren. Zum Beispiel, wenn man liert, das geht, heißt meine Gefühle, und da reden wir wirklich darum, dass das einfach wichtig ist, halt drüber zu sprechen, wenn man an was stört und so weiter und so fort. Und das immer verpackt in qualitativ hochwertiger Musik. Also das ist unser Anspruch bis jetzt auch noch. Und jetzt haben wir innerhalb von einem Jahr, also vor 2 Wochen, wann diese Sendung rauskommt, haben wir unser 50. Konzert innerhalb von einem Jahr gehabt. Also es ist jetzt wirklich, wirklich viel gewesen.
Aber es ist halt unglaublich, dass man merkt, dass da so ein Bedarf da ist. Es ist ja toll.
Voll, es ist schön, es ist ein bisschen überraschend auch. Also wir haben schon gewusst, dass da eine Nachfrage gibt, aber das ist tatsächlich eine Nische, die es, glaube ich, so noch nicht auf die Art gegeben hat als Hip-Hop-Duo. Es gibt so in Deutschland Deine Freunde, glaube ich, heißen die, und Dicker auch, die das auch so in der Art machen. Und die waren für alle so zuerst Ideengeber, aber für mich, ich habe mir das gar nicht angehört, weil ich mir denke, so, wann dann will ich textlicher sowieso das machen, was... So, also will ich mich nicht zu sehr beeinflussen lassen. Und das funktioniert gut. Und wir kriegen richtig, richtig schöne Rückmeldungen.
Ja, ich finde es großartig, dass endlich Österreicher gibt, die das auch machen, weil ich kenne natürlich deine Freunde, ich war auf den Konzerten, die sind großartig. Das ist einfach Musik für Erwachsene und sensationelle Texte für Kinder und auch Dicker ist großartig. Kommen immer wieder auch nach Wien zu Gastauftritten oder ich glaube sogar auch nach Linz und ähnlich, aber trotzdem, Österreich braucht da glaube ich mehr.
Glaube ich auch und unser Anspruch ist auch wieder ein bisschen dieses Solidarische, also wir haben jetzt letzten Herbst haben wir Kindergartenkonzerte gemacht, also wo wir in Wiener städtische Kindergärten gegangen sind und damit, wir haben so eine JBL-Box, die man recht gut aufbauen kann und wo das easy geht. Also wir können das auch relativ nachhaltig machen und haben dann eigentlich Gratiskonzerte für die Kids gegeben. Das waren im Herbst, glaube ich, um die 15. Jetzt haben wir in Wiener Parks gespielt, immer mit Bezirksförderungen und unserer Meinung nach muss halt niederschwelligen Kulturzugang geben. Das gibt es in Wien eh ganz oft. Also der Kultursommer ist da super. Es gibt das Stadtfest oder gibt eh viele Sachen, aber vor allem in Simmering oder was, da findest du sowas halt nicht. Und da haben die Leute, da war aber so ein großer Bedarf da. Und es ist unsere Idee halt, dass wir da auch schon, also wir kriegen ganz gut Zeit für unsere Konzerte, aber wir wollen auch immer ein Arm unseres Schaffens soll sein, Gratiskonzerte für alle. So, und das funktioniert, also bei diesen zwei Acts, die wir jetzt gesagt haben, das kostet halt ein Schweinegeld. Ja. Wenn man da, also du zahlst, glaube ich, 40, 45 Euro als Begleitperson und das Kind zahlt ja auch nochmal was. Also du zahlst, legst 80, 90 Euro schon mal fix hin, wenn du damit dann, ja. Und das kann sich dann wieder, wer kann sich das dann leisten?
Das stimmt. Ich finde es großartig, Toninselfest hat sich ja vor ein paar Jahren geleistet, aber geht es ja auch nicht mehr aus. Also ja. Können sich deine Freunde auch nicht mehr leisten. Drum, gut, dass ihr da seid.
Ja, ja, Toninselfest. Ich hoffe, es macht es zu.
Ich verknüpfe dich, das mache ich.
Da flotsche ich wieder mal mit dem Motor.
Ja, sehr ja, gut.
Immer das Gleiche.
Ja, war letztens auch bei uns ja. Zu Gast. Sehr brav. Ja, viel Erfolg für dieses Projekt. Machst du eigentlich alles gleichzeitig oder strukturierst du dich dann?
Ich strukturiere das so, dass ich alles gleichzeitig machen kann.
Gute Antwort, super Antwort.
Würdest du sagen, die bei allem, was du machst, dass die Sachen, die du mit Kindern machst, sowohl das Lehrersein als auch Brudi und Bär, dass das die wichtigsten Projekte eigentlich sind?
Gesellschaftlich gesehen relativ sicher und ich habe mit Olli, also mit meinem Partner, mit dem ich das mache, oft schon darüber geredet, so, es ist, man hat ja doch irgendwie als Mensch den Wunsch, mal was zu hinterlassen, irgendeine Art von Erbe, also ein kreatives Erbe in unserem Fall. Und wenn man, ich kann nur ein Beispiel geben, wir haben in der Sackfabrik gespielt im 14. Bezirk und haben dann von einer Mama eine Nachricht gekriegt nachher, dass das Kind das erste Mal seit ein halben Jahr oder was mit ihrem Papa, der von der Elfenbeinküste kommt, wieder in seiner Sprache gesprochen hat nach dem Konzert. Aha. Und weil wir ihn bestärkt haben, auch Erstsprachen und so. Und wenn man sowas als Nachricht kriegt, dann stellt sich die Frage für mich gar nicht mehr, weil dann ist das einfach so, okay, das ist was Wertvolles für uns und für unsere Umwelt und darauf wollen wir uns fokussieren.
Jetzt hast du deinen Beruf. Jetzt hast du dein Hip-Hop-Projekt, jetzt hast du Brudi und Bär. Warum auch nur ein Mundart-Projekt?
Reicht's nicht schon langsam, Philipp?
Hörst du es nicht einmal gut?
Frech ist er, der Peter, oder?
Ja, schon. Wahrscheinlich war es schon genug, aber also ich bin eine sehr kreative Person, die viel Output hat auch. Und letztes Jahr bin ich viel in den Wolken gewesen und habe dann viel auf der Akustikgitarre so vor mich hingeklimpert und habe dann ein Album rausgebracht. Habe mich zu der Zeit auch bei den U-Bahn-Stars in Wern beworben. Und da mache ich jetzt gerade nicht mehr so viel, aber halt so zweimal im Monat stehe ich in die Neubaugassen und mache Straßenmusik, weil es halt auch einfach, also das muss ich nicht machen, ich habe das nicht notfinanziell, aber das ist einfach auch so ein Erlebnis, man spielt für alle und für Närmt und da spiele ich nur Mundartlieder. Also da
spiele ich. Das ist dann Fidi.
Das ist ja? Fidi. Genau. Also das ist, da spiele ich halt Ambros, also die Kinetten oder SDS oder solche Geschichten in Arik Brauer spiele ich auch und halt meine Kompositionen. Und das ist eine andere Art von musikalischem Output, weil da bin ich eigentlich tatsächlich ich. Und da stehe ich da und man kann mal zuschauen oder muss nicht, aber da bringe ich auch was von meiner, also wenn ich im Mundart schreibe, dann ist das schon das Persönlichste, was passieren kann für mich. Und wenn ich diese Brudi und Bär Geschichte zum Beispiel anschaue, dann mache ich halt, da spiele ich eine Rolle. Also da bin ich ein Waschbär. Da habe ich eine Waschbärmaske auf, also da bin ich ein Waschbär. Und das ist schon, im Innersten bin das schon ich und das ist halt nur eine Karikatur des meines Ichs. Aber wenn ich da mit so einem kleinen Verstärker da stehe und auf der Akustikgitarre klimper und über den Attersee zum Beispiel singe, dann ist das so...
Hast du eine Nummer über den Attersee?
Ja, die heißt Maisee, Daisee. Wow. Ist inspiriert von Woody Guthrie's This is My Land und This is Your Land. Ja. Genau.
Übrigens, das müssen wir vielleicht noch ganz kurz erklären für alle, die es nicht kennen, du auch nicht, Peter. Das ist eine super Idee von der Stadt Wien gewesen, wo, aus New York kennt man das ja, dass in jeder U-Bahn irgendwer Musik macht und dann durchgeht und kassiert.
Die ja geil sind, ja.
Ja, richtig. Die Stadt Wien wollte das gescheit in den Griff kriegen, weil das halt für viele auch Belästigung ist und halt viel Bettlermäßig rüberkommt und haben wirklich Plätze markiert, wo viel Raum ist in den U-Bahn-Stationen, in den großen U-Bahn-Stationen und haben dann riesen Aufkleber gemacht und haben gesagt, so, da könnt ihr euch hinstellen, da könnt ihr einen Hut hinlegen, dort könnt ihr spielen und das kommt super an übrigens.
Ja genau, also es gibt dann auch so ein Casting-Verfahren, genau. Also man kann nicht einfach so hingehen, aber in Wien ist generell bürokratischer Wahnsinn, wenn man Straßenmusik machen will, also man muss sich da zu einem Magistrat und dann gibt es aber nur begrenzte Plätze und darf dann auch nur eine halbe oder Stunde dort bleiben, es muss eine Entfernung vom Geschäftl geben, also es ist wirklich Horror und so geht es einfach. Du meldest dich an online, sagst, passt heute von 15 bis 16.30 Uhr in der Neubaugassen oder im Friedenplatz oder wo auch immer dann und das funktioniert echt gut.
Ich denke immer an Jimmy Fallon, der dann mit den größten Stars in die U-Bahn geht und dort Sendungen macht. Ich finde das so super.
Stimmt. Und der Dave, wir haben ja vorher vom David Scheidt schon mal geredet, vor der Sendung, der hat das auch mal eingebaut in einer von seinen Sendungen. Im Dave ist er auch mal U-Bahn-Star und rappt am Westbahnhof. Ja, genau.
Sehr geil. Sehr geil.
Wenn du jetzt 5 Jahre in die Zukunft schaust, wo stehst du mit deinen 3 Projekten? Bist du immer noch Lehrer oder ist da irgendein Projekt so aufgegangen, dass du davon komplett lebst und dass du dich vom Lehrersein wieder verabschiedet hast? Was würdest du sagen?
Also so wie es ausschaut, geht das Brudi und Bär-Projekt ganz gut und es war schein, wenn ich insgesamt, dadurch, dass ich jetzt eine Dissertation schreibe und so, also in 5 Jahren hätte ich die gern fertig, die Dissertation. Das wäre mal eine Sache.
Jetzt ist sie in Stein gemeißelt, gell?
Ja, das ist das Ziel.
Ja, fünf Jahre. Genau. Ist tatsächlich, aber ich habe mich bei der Akademie der Wissenschaften beworben für das Stipendium, da steht auch 5 Jahre, also bitte, Akademie der Wissenschaften, Stipendium bitte. Ich will eigentlich nicht aufhören zum Lehrer sein. Also das, meine Idealvorstellung war, dass ich da 40-50%, also eine halbe Lehrverpflichtung arbeite, weil das mir so viel gibt, weil ich da glaube ich auch viel persönlich weitergeben kann. Und wenn dann die musikalischen Projekte den Rest meines Gehalts ausmachen, dann war das eine Traumvorstellung eigentlich. Aber ganz nimmer Lehrer sein möchte ich eigentlich nicht.
Jetzt komme ich nochmal zurück, aber die Frage muss ich stellen. Jetzt hast du gesagt, du bist mit relativ jungen Jahren eigentlich ausgezogen in die Welt mit der Punkrock-Band, bist dann Hip-Hopper geworden und irgendwann kommt Brudi und Bär und dann Fidi. Würdest du sagen, dass Fidi die jetzt gerade wieder komplett zurückbringt, bist das eigentlich du im Kern?
Ja, das ist eine schöne Beobachtung und ich glaube, das würde ich so sagen. Also auch die, vielleicht kann man auch das sprachlich tatsächlich nachvollfolgen, also von dieser Punkband im Englischen und dann halt auch ganz viel in Europa und in Amerika gespielt und sehr viel gesehen. Also ich habe dadurch echt die Welt bereisen können, was ein super scheint Privileg ist für mich. Und habe mich dann eben wieder eigentlich mehr, wie ich vorher gesagt habe, der Heimat angenähert. Nicht nur im geografischen Sinne, sondern eben auch im sprachlichen und im emotionalen Sinne. Und so kann ich das schon sagen, auch dieses William Shakespeare-Projekt war ganz viel. Es gibt einfach so viele Sachen auf der Welt, die mich stören und die vervollständigen. Der Kapitalismus im Endstadium, der uns alle ein bisschen in die Knie zwingt oder die meisten halt. Und dieser Grant, den trage ich schon immer noch in mir, aber auch letzten Sommer habe ich dann eben gemerkt, so, es gibt so, ich habe so ein scheins Leben. Also ich bin so glücklich mit dem Leben, das ich habe. Ich fühle mich so privilegiert, dass wir jetzt am Attersee sind. Ich bin letzte Woche in Weyreck in Storbach bin in See gesprungen und habe mir nur diese Felswand angeschaut und habe mir gedacht, wie schön ist das Leben eigentlich? Also wie privilegiert bin ich, dass ich da jetzt zu einer Zeit, wo es sau heiß ist, in dem kühlen, wunderschönen See schwimmen kann. Und dann habe ich dieses Fidi Album, das Liebesgeschichten und Herzenssachen heißt, geschrieben. Eigentlich, das sind nur Lieder, wo es um Liebe geht und um Sachen, die mich glücklich machen. Und ich habe jetzt für mich auch gesehen, es gehört, glaube ich, ganz viel Ungerechtigkeit aufgezeigt in der Welt. Es gehört ganz viel darüber geredet, was falsch läuft. Aber ich glaube, die Menschen haben auch ein bisschen verlernt, ein Glück auszuleben und zu zorgen auf eine Art und Weise, die nicht nur so, das heißt, ich zeige das jetzt, ich halte Geldscheine in ein Reel rein oder ich fahre mit einem fetten Auto umeinander, sondern dass man wirklich Glück sucht und auslebt auf eine Art und Weise, die der gesamten Gesellschaft irgendwie hilft, die mein Umfeld hilft, die mein Umfeld erleuchtet und das besser macht. Und so gesehen ist das sicher, ist das Fidi-Projekt ein Projekt, das zurück in die Heimat mich führt, zurück zu meinem Herzen auch ein bisschen. Genau.
Wenn du deinem 18-jährigen Philipp ein Lied widmen würdest von deinen ganzen Liedern, welches wäre das?
Boah, ich habe ganz schön viele Lieder geschrieben. Ja.
was ist der Kern von allem?
Es gibt ein paar Lieder von dem Fidi-Album, die mir sehr am Herzen liegen, also wo es auch um familiäre Geschichten geht. Da gibt es ein Lied, das heißt Buch Clubman, das ist ein Lied, das ich geschrieben habe über Radl, das mir mein Opa geschenkt hat, mit dem ich dann immer in die Schicht nach Lenzing gefahren bin. Und das ist mir im letzten Sommer gestohlen worden. Also das ist im Nibelungenviertel, meine Freundin hat es ausgepackt und hat es im Nibelungenviertel gepackt. Und am nächsten Tag war es weg. Und das hat mich arg getroffen. Ja. Und ich habe das dann aber relativ schnell zum Glück eben, dadurch, dass ich dieses kreative Ventil habe, in ein Lied verarbeiten können. Und diese Erkenntnis, dass alles, was wichtig ist, dass wir eigentlich in uns tragen und dass dieses Radl eigentlich nur ein Symbol ist für das, für die Zuneigung, die ich meinem verstorbenen Opa gegenüber habe und die, wie er mich geprägt hat, das ist eigentlich die Essenz, die ich suche im Leben und nach der ich zu leben versuche, also das Mantra, dass wir alles, was wir eigentlich brauchen, da haben.
Das ist eine sehr schöne Überleitung zum letzten Thema heute. Die Liebe, die der Opa dir gegeben hat und was ja wir auch immer wieder erzählen, also Großväter sind was Tolles, aber du bist seit kurzem, ich glaube seit 8 Wochen Papa geworden. Was sind so die, zusätzlich zur Liebe, was sind die Werte, die du deinem Kind mitgeben möchtest?
Dadurch, dass ich habe es vorher gesagt, so mit Struktur, mein Leben ist ziemlich durchstrukturiert und ich mache gleich oft viele Sachen gleichzeitig, dass sich das alles ausgeht. Und jetzt, wenn ich beim Kind über Nacht zum Beispiel versuche, dass ich eigentlich die ganze Nacht meine Hand auf der Brust vom Kind habe. Und das beruhigt das Kind tatsächlich sehr und es ist gleichzeitig, du kannst dann nicht auch noch Handy checken oder sonst irgendwas, sondern du musst so dieses bewusst bei diesem Lebewesen, auf das du aufpassen musst, sein. Und das hat mir eben wieder gezeigt, wie wichtig es ist, im Moment zu leben. Und das, glaube ich, möchte ich dem Kind auch mitgeben. Also ich möchte, ich bin kein Fan vom binären Denken, was jetzt Sexualität und so angeht, aber ich identifiziere mich als ein Mann und ich sehe mich als ein männliches Vorbild und ich möchte einfach so gut wie möglich vorleben, wie es ist, ein Mann zu sein, ein guter Mann. Ich möchte gerne ein guter Mann sein und das Kind sollte das sehen und was das dann damit macht, ist dem Kind überlassen.
Ja, da hast du aber eh viel vor.
Ja. Also ich habe nicht gesagt, dass es gelingen wird, aber das ist meine Intention.
War der Opa ein guter Mann?
War ein guter Mann, hat es viel gemacht.
Anscheinend nicht weitergehen.
Ja, also das habe ich sicher, dieses Tausendsasser, das habe ich sicher. Er hat das Sewalchner Lied hat er geschrieben, zum Beispiel, also er war im Chor, also in der Ortsmusik war er sehr aktiv und hat halt viel für die Gegend da auch. Und
ich glaube, ich kenne das gar nicht, das Sewalchner Lied.
Dann horcht es euch einmal an.
Ja. Wir haben viel zum Nachhören.
Wir kennen nur das Attersee-Lied von den Lerchner Dirndln.
Ja, was ganz was anderes.
Das kenne ich wieder nicht. Oder was ist das? Ich liebe meinen Attersee, gibt es ja auch noch. Oder? Auch.
Ja. Das ist der, weiß ich nicht mehr, wie der geheißen hat. Sei ja so ein Schlagertyp, ja. Aber ja.
Aber wenn wir schon da sind, machen wir mit Wordrap weiter, unbedingt. Oder? Es was kommt.
Was für ein bewegtes Leben.
Du ja, kommst Wahnsinn.
In 10 Jahren in den Salzkammer.
In 5, wir wollen es in 5 wissen.
Genau, wir wollen wissen, ob der Doktor fertig ist.
Dann darfst du ja Doktor zu mir sagen.
Und die Akademie, ja genau, super. Im Salzkammer gut schmeckt mir?
Erdbeerstrudel. Also von meiner Kennst du das Erdbeerstrudel?
Nein.
Das ist so in einer Suppe, also in einer Gemüsesuppe, geröstete Erdäpfel in einen Teig. Das ist richtig geil. Das ist von meiner Uroma ein Rezept und das ist, ich glaube, mein Favorite.
Du, wenn du eh den Sommer da verbringst, kannst du das nicht einmal kochen für uns?
Kann ich schon mal, aber ich habe so, was ich mitgekriegt habe, das ist relativ kritisch, was Essen betrifft.
Das, heißt, das ist betrifft nur mich. Also. Ich auf keinen Fall. Meine Mutter sagt, ich bin wirklich der angenehmste Mensch zu bekochen. Ich mag alles. Okay.
Ja. Also kann ich auf jeden Fall eben machen. Ja.
Und weil er immer zwei Portionen isst, isst er meine mit.
Genau. Am Salzkammergut taugt man nicht.
Engstirnigkeit.
Ja, die gibt's ja da gar nicht.
Ja, auch, genau. Also, ja, Verbohrtheit und Engstirnigkeit, ja, in gewisser Hinsicht, ja.
Im Salzkammergut fehlt mir
mehr kulturelle Initiativen, moderne, kontemporäre kulturelle Initiativen.
Sehr schön.
Und am Salzkammergut ist das Allerwertvollste.
Ja, die Natur, würde ich sagen. Also, die Berg. Wunderschöne Berge und wunderschöne Seen.
Philipp hat jetzt groß in die Runde gedeutet. Wir schauen da weiter am Attersee. Ein Boot kommt auf uns zu. Philipp, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank, ciao.
Bevor wir euch entlassen, Peter, da war doch noch was.
Richtig, wenn es euch heute gefallen hat, dann haben wir zwei kleine Bitten. Erstens, haut uns eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify rein, am besten natürlich 5 Sterne.
Ja, 4 akzeptieren wir auch, aber dann müssen wir reden.
Schreibt dazu, was euch taugt. Lustig, informativ, die zwei sind völlig deppert. Alles ist gültig, Hauptsache es steht was drinnen.
Und zweitens, das ist noch fast wichtiger, ihr kennt sicher jemanden, der mit dem Salzkammergut was am Hut hat. Schickt dem oder der jetzt den Podcast, nicht morgen, jetzt, solange ihr noch dran denkt.
Jede Bewertung, jede Weiterempfehlung bringt uns eine Stufe weiter. Wir haben heuer noch viel vor und wir zählen auf euch. Danke, dass ihr dabei seid. Servus.
Pfiat euch.
Nebt's wieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.